Was bringt die Zukunft? Wie geht es weiter mit der Corona-Krise, mit der Ukraine-Krise und mit der Finanzkrise? Immer wieder fragen mich Menschen, Daniel, was kommt da auf uns zu? Ich höre viele Meinungen, Erklärungsmodelle und Fakten. Was stimmt? Was sind Fake News? Wenn wir über die Corona-Krise kurz einmal nachdenken, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme so viele Videos, Erklärungsmodelle und Muster zugeschickt und ich frage mich, was ist daran Wahrheit, was ist Irrtum? Es gibt Menschen, die mir sagen, Daniel, alles wird sich wieder normalisieren. Sei ganz entspannt, relaxed, egal ob es jetzt die Corona-Krise ist oder die Ukraine-Krise oder auch eine Finanzkrise. Es wird alles wieder so wie vorher werden. Wir müssen nur ein bisschen durchhalten, ein bisschen entspannen und dann wird das schon wieder werden. Und wenn es um Corona geht, sagen die Menschen mir, Daniel, Impfung ist die Lösung und die Politik wird das irgendwie schon schultern und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Oder ist die Sachlage vielleicht doch viel komplexer? Andere Menschen sagen mir, Daniel, wir kehren nie wieder zur Normalität zurück. So wie es früher einmal war, wird es nie wieder werden. Und ich höre die Stimmen, die mir sagen, Daniel, wir haben neben einer Corona- oder Finanzkrise oder Ukraine-Krise auch noch eine politische Krise und eine Informationskrise. Menschen sagen mir, die Corona-Impfung ist gesundheitsschädlich. Könnte es sein, dass da eine Zwei-Klassen-Gesellschaft daran gezüchtet wird? Ist es vielleicht möglich, dass eine Finanzkrise mit der Corona-Krise irgendetwas zu tun hat und dass da die Wirtschaft einfach gegen Rums, gegen die Wand gefahren wird? Kommt dann bald das Mahlzeichen des Tieres? Wo stehen wir in der Endzeit? Was kommt als nächstes auf uns zu? Kommt Jesus jetzt bald schon wieder? Fragen über Fragen. Wann kommt Jesus wieder? Diese Fragen haben damals auch die Jünger gehabt. Und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam das spannende Wort Gottes heute entdecken und uns einmal hineinversetzen in die Lage der Jünger, die gleichen Fragen wie wir heute damals an Jesus gestellt haben. Apostelgeschichte, Kapitel 1 und dort die Verse 1 bis 5. Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 5. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu lehren und zu tun, bis zu dem Tag an, bis er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch sichere viele Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern, was steht hier, die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach ihr, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Spannend ist dieser Abschnitt, einfach deshalb, weil die Jünger damals ähnliche Fragen hatten wie wir heute. In Vers 2, da lesen wir davon, in Vers 2, dass bis zu dem Tag, da Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln erwählt hatte, hatte er ihnen durch den Heiligen Geist Befehl gegeben. Welchen Befehl gab Jesus seinen Jüngern? Wir denken da an Lukas Kapitel 24, die Verse 46 und 47, da sagte Jesus zu ihnen, es steht geschrieben, der Christus muss leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Das erinnert mich ganz stark an den großen Missionsauftrag. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum? Weil Jesus alle Macht gegeben wurde im Himmel und auf Erden. Dieser große Missionsauftrag war die treibende Kraft, die DNA, der Puls der ersten Christen. In Vers 3, da lesen wir davon, dass Jesus sich seinen Jüngern als lebendig erwies durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschienen ist und über das Reich Gottes geredet hat. Jesus lebt und er hat ihnen hier sichere Kennzeichen gegeben, also wir könnten ja auch sagen, konkrete Hinweise und Beweise, dass er der Sohn Gottes ist. Und ich finde es unwahrscheinlich spannend, ja, wenn man sich überlegt, wie die Jünger eine Wahrheit nach der anderen erkennen. Wie so ein Puzzlestück. Bup, bup, bup. Auf einmal passt alles zusammen. Ich wäre gerne mit dabei gewesen, wo Jesus seinen Jüngern alles erklärt hatte. Du auch? Das mag doch wohl ein besonderer Moment gewesen sein. Irgendwann dann sind diese 40 Tage vorbei und in Versen 4 und 5 lesen wir dann davon, dass Jesus ihnen einen Befehl gibt, einen weiteren Befehl neben dem großen Missionsauftrag. Und meine Freunde, hey, diesen Befehl verlieren wir oft aus den Augen. Wir reden so oft über den großen Missionsauftrag, aber hier kommt es jetzt. Ein anderer Befehl, die Verse 4 und 5. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht, von Jerusalem zu weichen, sondern was abzuwarten? Die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, die aber sollten mit wem getauft werden? Mit dem Heiligen Geist, nicht lange nach diesen Tagen. Eine andere Übersetzung hier für gebieten ist auch, jemand mit Autorität etwas anzuweisen, etwas zu tun. Was befiehlt hier Jesus? Abzuwarten auf die Verheißung des Vaters, abzuwarten auf den Heiligen Geist, abzuwarten auf die Taufe des Heiligen Geistes. Und dann, mit welcher Frage kommen dann die Jünger? Und jetzt wird es echt heftig. Vers 6. Die Jünger sind irgendwo ganz woanders unterwegs, gedanklich. Und in Vers 6 sagen sie, da fragten sie, die zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit die Königsherrschaft wieder her? Im jüdischen Denken war die Ausgießung des Heiligen Geistes eng verknüpft mit Endzeit, mit der Wiederkunft Jesu. Daher die Frage der Jünger, ist es jetzt soweit? Kommst du bald wieder, Jesus? Ist jetzt das Ende aller Dinge nah? In Vers 7 dann eine Antwort von Jesus. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Interessant, oder? Wie Jesus hier auf die Frage der Jünger antwortet. Der Punkt von Jesus ist einfach und eindeutig. Es ist nicht eure Sache, was zu kennen, Zeitpunkte oder Zeiten. Zeitpunkte ist klar, das ist ein bestimmtes Ereignis in der Geschichte. Und dann haben wir die Zeiten, das ist dann im Griechischen ein längerer Zeitraum, wo der geprägt ist von gewissen Merkmalen oder Ereignissen. Geht es uns manchmal nicht auch so wie die Jünger? Wir fragen uns, ist es jetzt soweit? Kommt bald das Ende der Endzeit? Kommt Jesus Christus bald wieder? Wird Jesus in 5 Jahren wiederkommen oder in 5 Monaten? Und so oft konzentrieren wir uns auf diese letzten Dinge, auf die Zeiten oder Zeitpunkte. Aber Jesus, für ihn ist etwas ganz anderes wichtig. Und somit sind wir auch schon bei unserer Hauptfrage hier dieser heutigen Impulse. Was lehrt uns Gott durch die Corona-Krise? Was möchte uns Gott durch jegliche Krisen heute zeigen? Das ist die Frage, die wir uns heute widmen möchten. Es geht nicht primär darum, um die Frage, kehren wir wieder zur alten Normalität zurück? Was könnte eine mögliche Impfpflicht machen? Kommt bald das Mahlzeichen des Tieres oder eine riesige Finanzkrise? Wird Jesus bald wiederkommen? Wie bald ist bald? Meine Freunde, um diese Fragen geht es primär gar nicht. Es geht um etwas ganz anderes. Was lehrt uns Gott durch die Corona-Krise? Apostelgeschichte 1, Vers 7. Hier macht Jesus einen deutlichen Punkt. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Jetzt sagst du vielleicht, hey Daniel, ich dachte, die Zeichen der Zeit aus Matthäus 24 sprechen eine deutliche Sprache. Und ich dachte immer, dass da in Kapitel 2 Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann am Ende Europa, dass dies doch eigentlich klar ist, oder? Dass Jesus doch kurz vor der Tür steht und bald wiederkommt. Ich glaube, es ist nicht falsch, sich mit den Zeichen der Zeit zu beschäftigen. Aber wenn das meine Hauptbeschäftigung ist, mein Hauptfokus ist und alles in mir gefangen nimmt und es nur noch um Spekulationen geht, um irgendwelche Zeiten oder Zeitpunkte, dann kann ich mich verlieren in all dem Wissen und Jesus aus den Augen verlieren. Versteh mich bitte nicht falsch. Es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Die Bibel sagt in Matthäus 24, Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen wird zu einer Stunde kommen, da ihr es nicht meint. Also wir sollen immer vorbereitet sein. Siehe auch Matthäus 24, Vers 48, denn da haben wir so diesen Menschen, der sagt, ah, mein Herr kommt noch nicht lange nicht, und dann bumm, ist Jesus plötzlich dann doch da. Aber es geht nicht darum, zu wissen, wann genau Jesus wiederkommt. Ob er in 100 Jahren, in 10 Jahren oder nur einem Jahr wiederkommt. Es geht auch nicht um das Wissen der letzten Endzeitereignisse. Das ist nicht der primäre Fokus, unsere Hauptbeschäftigung. Das zentrale Anliegen Jesu, die Frage auf die Antwort, was lehrt uns Gott durch die Corona-Krise, die finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Was sagt uns heute Jesus? Was sollte unsere Sache, unsere Hauptbeschäftigung, unser Top-Fokus sein? Apostelgeschichte 1, Vers 8. sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Es ist unglaublich spannend, wie Ellen White dieses hier kommentiert, in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, auf Band 1, Seite 196, da sagt sie, die Jünger wollten unbedingt genau wissen, wann das Reich Gottes kommen würde. Aber Jesus sagte es ihnen nicht. Er sagte, sie könnten Zeiten oder Zeitpunkte nicht wissen, denn der Vater hat es nicht offenbart. Sie brauchten einfach nicht wissen, wann genau das Reich Gottes kommen würde. Das war für sie von untergeordneter Bedeutung. Sie sollten nur Jesus nachfolgen, beten, warten, wachen und arbeiten. Sie sollten der Welt das Wesen von Jesus vor Augen führen. Das war in den Tagen der ersten Christen entscheidend für ein erfolgreiches Christenleben und ist es heute nicht weniger. Hast du das gehört? Also ganz entscheidend, oder? Die ersten Jünger haben sich auch verloren in politischen Fragen und Jesus, wann stellst du deine Königsherrschaft wieder her, befreist uns? Dachten die teilweise immer noch von den Römern, ja. Es ging aber gar nicht um die Zeichen der Zeit. Es ging prima um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und um die Botschaft, die in die ganze Welt getragen werden soll. Ellen White sagt weiter, immer noch für die Gemeinde geschrieben, anstatt unsere Verstandeskräfte darauf zu verschwenden, über Zeit und Stunde zu spekulieren, die der Herr ganz alleine festgesetzt hat und den Menschen nicht offenbart hat, sollen wir uns unter der Leitung des Heiligen Geistes stellen. Wir sollen das tun, was unsere Pflicht ist. Das Brot des Lebens an Menschen austeilen, die sich nach Wahrheit sehen und es nicht durch persönliche Ansichten verfälschen. Es ist Fakt. Viele beschäftigen sich in Krisenzeiten nur noch mit der Krise und verlieren Christus aus den Augen. In der Corona-Krise, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, boah, was ich für Zeug bekommen habe. Und manchmal ist es ja in Ordnung, zu recherchieren, zu überlegen und auch zu vergleichen. Aber wenn ich mich verliere in all den Informationen, in dem Wissen, in den Spekulationen und Jesus aus den Augen verliere und auch die Mission und vor allem die Taufe mit dem Heiligen Geist, bin ich gefährlich unterwegs. Ist es möglich, dass wir, du und ich, uns da gefangen nehmen lassen von Dingen, die uns von unserer Hauptbeschäftigung fernhalten? Kann es sein, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als alle Krisen der Welt, nämlich die Fülle mit dem Heiligen Geist zu erfahren? Ist es möglich, dass die Verkündigung des Evangeliums wichtiger ist als das richtige Wissen über die Zeichen der Zeit? Was lehrt uns Gott durch alle Krisen und auch durch die Corona-Krise? Was sollte unsere heutige Sache sein, unsere heutige Hauptbeschäftigung? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Es geht nicht primär um die Frage, wann kommt Jesus wieder, sondern wie kommt Jesus für mich wieder. Die wichtigste Frage ist nicht, wie und wann kommt das Mahlzeichen des Tieres, sondern wie kann ich Zeuge Gottes sein? Wie können alle Menschen das Evangelium hören? Nochmal, die Zeichen der Zeit sind wichtig, haben auch ihren Punkt in unserer Verkündigung. Aber es geht primär nicht um Wissen, sondern um eine Beziehung zu Jesus Christus. Es geht nicht um Information, es geht um Transformation. Es geht nicht um das Wissen der letzten Dinge, es geht um Werbung für das Reich Gottes. Wir als Adventisten sind oft Profis in dem Wissen, in der Auslegung. Aber sind wir auch Profis, wenn es um das Thema geht, wie wir den Heiligen Geist empfangen können? Sind wir Profis darin, wie wir die Menschen erreichen können? Ganze Städte mit dem Evangelium, mit der Liebe Gottes erreichen können? Warst du schon einmal fliegen? Also ich fliege gerne, bin öfters unterwegs gewesen, jetzt weniger, aber vor der Corona-Krise. Und das ist immer spannend, ja, wenn man dort einsteigt und dann geht es dann hoch. Ich habe da mal eine Geschichte gehört von einem Ehepaar, die sind von New York nach Venedig geflogen. Die beiden wollten ihre Flitterwochen genießen. Als sie dort in einem Flugzeug drinnen saßen, haben sie von mal gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Sie haben aus dem Fenster geschaut und gesehen, wie Treibstoff, Kerosin aus dem Flugzeug auf die Erde, ja, da runtergeflossen ist. Und dann haben sie der Crew Bescheid gesagt und gesagt, ey, irgendwas ist hier gewaltig schief, wir können jetzt nicht starten, also wir verlieren Treibstoff, wir müssen was tun. Und die Crew hat das nicht ernst genommen, war so ziemlich gechillt, hat dann gesagt, nee, also machen Sie sich keine Sorgen, es wird schon alles gut werden. Und dann wurden sie noch tatsächlich dann von den Piloten eingeladen, nach vorne zu kommen. in die Maschine, ins Cockpit, also sie waren ja schon in der Maschine drin und dann ganz nach vorne. Und er hat dann gesagt, seien Sie doch ganz nett zu uns, hier ein Glas Sekt für Sie und seien Sie auf den sozialen Kanälen auch lieb und freundlich zu uns, nicht zu sehr mit uns ins Gericht gehen, weil sie hatten das schon aufgenommen, ne, wie Kerosin ausläuft. Und die haben also haben gar keinen Stress gemacht, dass da Treibstoff verloren gegangen ist. Irgendwann dann sind sie dann doch aus der Maschine alle ausgestiegen und zum Glück, Gott sei Dank, nicht gestartet. Kann es sein, dass dieses Bild dieser Boeing, dieser Maschine, dieses Flugzeuges ein Bild ist für unsere Gemeinde, für dein und mein Leben? Wir realisieren gar nicht, dass wir arm, blind und bloß, dass wir den Heiligen Geist nicht haben. Ich meine, er ist ja schon da, er wirkt auch in unserem Leben, aber ich meine, was könnte der Heilige Geist tun, wenn wir zu 100% mit ihm unterwegs sind, immer und überall? Was können wir für mächtige Wunder erleben? Das waren diese Wunder, die damals die ersten Christen erlebt haben bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Was lehrt uns Gott durch die Corona-Krise? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Was machen wir mit diesen Worten? Wenn du jetzt dieses Video, was du dir gerade anschaust oder anhörst, wenn du irgendwann raus bist, wenn du es fertig angehört hast, was machst du damit mit Apostelgeschichte 1, Vers 8? Mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem Auftrag, Zeuge zu sein in der ganzen Welt. Wie geht es dir damit? Was verändert das in deinem Leben? Die ersten Jünger haben ihre Lektion gelernt. Sie sind in der Kraft des Heiligen Geistes rausmarschiert und diese Bewegung, ja wie eine Welle, hat sie die Welt überschwappt und Menschen wurden erreicht. Am Anfang, wie viele Jünger gab es da? Wie viele Christen, wie viele Nachfolger Jesu? Ungefähr 120, siehe Apostelgeschichte 1, Vers 15. Und ungefähr 180 Millionen Menschen haben damals gewohnt. Also wir könnten sagen, wenn man das hochrechnet, auf einen Christen damals kamen dann 1,5 Millionen ungläubige Menschen. Heute, so ungefähr haben wir die Zahlen, ja, ein Adventist und darauf kommen 400 ungläubige Menschen oder nichtgläubige Menschen. Und in einem Zeitalter, geprägt vom römischen Materialismus, der griechischen Philosophie und vielen heidnischen Religionen, war der erste Missionsauftrag der Christen nicht einfach so zu bewältigen. Damals gab es keine Massenmedien, keine Zeitschriften, keine Fernsehstationen, kein Internet, keine theologischen Seminare, keine Verlage, keine Krankenhäuser und keine Weltkirchenorganisation. Aber eines hatten die ersten Christen gemeinsam. Und was war das? Es war die Fülle des Heiligen Geistes. Hey, eigentlich reicht es, wenn wir nur den Heiligen Geist haben. Alles andere brauchen wir da nicht. Denn der Heilige Geist kann so unglaublich viel in unserem Leben tun, wenn wir die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wirklich erfahren, wenn wir Apostelgeschichte 1, Vers 8 in unserem Leben annehmen und uns verändern lassen. Aber wie das geht, dazu später mehr. Die Ergebnisse waren unglaublich damals innerhalb von wenigen ja, Tagen, Wochen und Monaten erleben wir hier ein explosives Gemeindewachstum. Und ich weiß nicht, ob du eine Gemeinde in Europa kennst oder in Deutschland kennst, in der Gemeindewachstum passiert. Und ich rede ja von Gemeindewachstum. Also 5% ist schon mal ganz gut, sage ich jetzt mal im deutschen Kontext. Ja. Aber 10% jedes Jahr Gemeindewachstum, 50% Gemeindewachstum erleben wir, also soweit ich es weiß, nicht. Wäre es nicht genial, wenn wir so eine Gemeinde hätten, die so wächst? Damals war das so, in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. An einem Ort, 3000 Menschen lassen sich taufen. Das war erst der Anfang. Kurz danach lesen wir Apostelgeschichte 4, Vers 4. Aber viele von denen, die das Wort Gottes gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Das sind nur die Männer, wir haben auch noch die Frauen dazu. Wir haben dann Apostelgeschichte 6, Vers 7 und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Die Gemeinde wächst hier, auch die Juden nehmen jetzt hier das Wort Gottes an. Und doch nicht nur hier, es geht noch weiter. In Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 10 hat dann der Petrus eine Vision und es geht jetzt zu den Nicht-Juden. Schließlich in Apostelgeschichte 12, Vers 24, das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Jetzt kommt der Hammer für mich. Paulus sagt hier in Kolosser 1, Vers 23, solltest du eingeschlafen sein oder woanders unterwegs sein im Internet oder was auch immer gerade machen, jetzt bitte zuhören. Jetzt kommt hier der Höhepunkt in Kolosser 1, Vers 23. Unglaublich, ich habe da Gänsehaut bekommen. Kolosser 1, Vers 23, dort steht, diese Botschaft ist in der ganzen Welt verkündigt worden. Wow! Ellen White schreibt dazu im Buch Das Wirken der Apostel auf Seite 589, Achtung, genau zuhören, in einer einzigen Generation wurde das Evangelium allen Völkern gebracht. Wow! In einer einzigen Generation wurde das Evangelium allen Menschen gebracht. Unglaublich, oder? Wird sich das wieder wiederholen? Natürlich, wenn der Heilige Geist wieder ausgegossen wird in Vollmacht. Was für eine Veränderung, was für ein Wunder. Aus den 120 Christen wurden innerhalb von 30 Jahren mehr als 1 Million Christen durch eine Erweckung, durch den Heiligen Geist. Warum sind diese ersten Christen damals so explosiv gewachsen? Was hatten sie gemeinsam? Die Fülle des Heiligen Geistes. Sie haben Apostelgeschichte 1, Vers 8 gelebt und sich nicht in der Apostelgeschichte 1, Vers 7 verloren, in den Zeiten und Zeitpunkten. Ellen White sagte dazu, Jesus, der große Lehrer, hat eine Fülle wichtiger Themen, von denen er auswählen konnte, aber bei einem war er besonders oft unterwegs, bei der Gabe des Heiligen Geistes. Wie viel Großes sagt er der Gemeinde voraus, wenn sie mit dieser Gabe ausgerüstet werden würde? Gibt es ein Thema, über das weniger gesprochen wird? Welche Verheißung wird weniger erfüllt als diese? Ab und zu hört man mal eine Predigt über den Heiligen Geist, aber das Thema wird dann zur Betrachtung zur Seite gelegt für eine spätere Zeit. Was lehrt uns Gott durch all den Krisen? Was lehrt uns Gott durch die Corona-Krise? Hudson Taylor sagte einmal, das zu lernen, was Gott uns durch die Not sagen möchte, ist wichtiger, als aus ihr herauszukommen. Nochmal, das zu lernen, was Gott uns durch die Not lehren möchte, ist wichtiger, als aus der Not herauszukommen. Was lehrt uns Gott durch die Corona-Krise? Was zeigt er mir? Ich bin ein hilfloser, schwacher Mensch. Und ich merke, dass ich in der Krise sowas von abhängig von Gott bin und dass ich ihn so sehr brauche und dass die Welt untergeht und dass ich die Fülle des Heiligen Geistes benötige, wie nichts in meinem Leben, damit mein Leben, das Leben meiner Familie, meiner Mitmenschen verändert wird und die Welt vorbereitet wird auf die Wiederkunft Jesu. Die wichtigste Frage ist, bist du, bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wie kannst du den Heiligen Geist täglich empfangen? Und ich möchte es einmal kurz an 3 Punkten festnageln. Wie ist das möglich? Punkt Nummer 1 ist, bete täglich. Punkt Nummer 1, bete täglich. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 lesen wir, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, ich bekomme graue Haare, ja, nervt, habe ich, aber ist halt so, ja, wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Also Punkt Nummer 1, bete jeden Tag, dass dein innerer Mensch erneuert wird. Punkt Nummer 2, nimm dir genügend Zeit für Gott. Ellen White sagt im Leben Jesu auf Seite 67, es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben von Jesus nachzudenken. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mal so ganz ehrlich, wann liest du in dem Wort Gottes? Wann hast du Zeit mit und für Gott? Einmal in der Woche, am Sabbat im Gottesdienst, wenn überhaupt. Also ich hoffe, ist es ein bisschen mehr oder ist das ab und zu mal oder ist es die gemeinsame Familienandacht, ist toll und gut. Und es ist auch okay, wenn man mal 10 Minuten im Andachtszettel liest. Aber es ist viel sinnvoller, wenn wir zu den Originalquellen gehen und über das Wort Gottes nachdenken, die Bibel, die Schriften von Ellen White. Und wie lange? Was sagt ihr? Was empfiehlt uns Ellen White? 1 Stunde. Und ich weiß, es ist eine Challenge, eine Herausforderung. Es ist nicht immer so einfach. Vielleicht hast du kleine Kinder, vielleicht hast du einen stressigen Berufsalltag, vielleicht wirst du woanders gefordert im täglichen Leben und du merkst, mir fehlt die Zeit. Aber weißt du, wir haben alle gleich viel Zeit und es geht eigentlich nur um Prioritäten. Ich lade dich ein, dass du dir Zeit nimmst für Gott. Ich habe es in meinem Leben so gemacht und das ist genial, das empfehle ich jedem. Ich gehe in die Natur raus, ich schaffe es nicht jeden Tag, aber öfters die Woche und ich mache dann dort meinen Gebetsspaziergang, wo ich dann bewusst länger Zeit habe für Gott. Ich versuche generell jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist in meinem Leben etwas, ohne dem geht es eigentlich gar nicht mehr richtig vorwärts im Leben. Da merke ich, dass Gott mich trägt. Aber so dieser Gebetsspaziergang, wo ich dann 1,5 Stunden Zeit für Gott habe und ich denke nach, ich rede laut, leise mit Gott. Ich lese in seinem Wort, Und ich bin einfach mit Gott in der Natur. Und das ist so schön. Ich komme verändert, voller Liebe, mit Kraft wieder für den Tag. Hast du auch so einen Ort in der Natur? Eine Runde oder einen Berg, den du aufsuchst, wo Gott dir begegnet? Oder einen Ort vielleicht bei dir zu Hause, wo nur du alleine mit Gott redest, wo er mit dir spricht? Es gibt nichts Schöneres, als diese Zeit mit Gott zu verbringen. Das verändert dich. Und nicht auf TikTok rumzudaddeln oder auf Instagram oder die Tagesschau zu gucken. Die Medien im Moment machen uns vielleicht glücklich, aber danach haben wir so ein leeres Gefühl. Aber wenn wir mit Gott reden, mit dem Schöpfer des Universums, werden wir verändert und erfahren echtes, tiefes, nachhaltiges Glück. Wie kannst du den Heiligen Geist empfangen? Erstens, täglich beten. Zweitens, da haben wir gesagt, es ist gut, wenn du dir Zeit nimmst. Du kannst auch eine Challenge machen und sagen, Gott, weck mich auf. Probier das aus, sag Gott, weck mich auf am nächsten Morgen. Und wenn Gott dich um 4 aufweckt, dann verbring mit Gott Zeit um 4 Uhr. Vielleicht weckt er dich auch um 6 auf. Aber probier das mal aus, das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann Punkt Nummer 3, du kannst auch gerne so eine Kreditkarte einlösen. Ich weiß nicht, was du für eine Kreditkarte geben würdest, die du nutzen kannst, ohne Limits. Stell dir mal vor, ich gebe dir hier meine Kreditkarte und du kannst sie so oft, wo auch immer du willst, immer wieder verwenden. Wäre das nicht cool? Und du müsstest mir kein Geld mehr zurückzahlen. Also du kannst also mit der Kreditkarte alles machen, was du willst. Alles. Würdest du die gerne haben? Also wenn mir jemand sagen würde, Daniel, hier ist eine Kreditkarte und du kannst damit alles machen, was du willst und du musst das Geld nie zurückzahlen, würde ich sagen, boah, also das hätte ich schon gerne. Ne? Wird schon Spaß machen. Coole Sache, ne? Also allein der Gedanke. Aber weißt du, es gibt etwas, was viel wertvoller ist als eine Kreditkarte, wo wir niemals zurückzahlen müssen. Und das ist das Gebet um den Heiligen Geist. Ich habe dir hier unten in dem Video einen Link gepostet und da kannst du einfach mal draufklicken und da findest du ein Beispielgebet, wie du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kannst, wie du mit dem Heiligen Geist getauft werden kannst, wie du das täglich erfahren kannst. Ich habe dieses Gebet übernommen, vielleicht kennst du Helmut Haubeu, Schritte zur persönlichen Erweckung, da habe ich das ein bisschen angepasst für mich und du kannst es einfach runterladen, ausdrucken und ich verteile das immer wieder und ich merke, wenn die Menschen das lesen, passiert eine Veränderung in ihrem Leben. Wunder passieren und Bekehrung finden statt. Deswegen lade ich dich ein, dieses Gebet lade es dir herunter, am besten jetzt sofort, gleich auf den Link klicken, kannst du parallel machen oder danach und dann ausdrucken, verteilen, weitergeben. Da gibt es kein Copyright drauf. Worum geht es da in dem Gebet? Also erstmal, wenn ich dann meine Zeit mit Gott habe, ich habe das ja auswendig im Kopf, sage ich, Gott, du hast die Verheißung, die Kreditkarte, ja, Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und dann sage ich, Herr Jesus, ich möchte gerne mit all dem, was ich bin und habe, meine ganzen Gedanken und Gefühle möchte ich dir gerne geben. Und dann sage ich, Herr Jesus, du sagst hier in Lukas 11, Vers 13, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und ich sage, Herr Jesus, schenk mir den Heiligen Geist, hier und jetzt. Und ich glaube, dass Gott es tut. Manchmal spüre ich was, also wirklich Frieden, Glück oder in der Natur irgendetwas, wo ich merke so, wow, krass, ja, dann kommt so eine riesige Wolke, dann denke ich an die Wolkensäule. Aber es ist nicht immer, dass ich etwas spüre, etwas fühle, etwas bemerke. Manchmal bemerke ich gar nichts, aber ich weiß, ich sage danke, denn Gott hat mir den Heiligen Geist gegeben. Ich vertraue einfach dem Wort Gottes. Und ich sage danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in meinem Leben aktiv bist. Und dann kommt die nächste Verheißung, die nächste Kreditkarte, die ich wieder einlöse. Dann sage ich, Herr Jesus, du hast gesagt in Römer Kapitel 5, Vers 5, Liebe Gottes wurde aber ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Und ich sage, Jesus, ich habe die Liebe nicht. Bitte schenk sie mir in diesem Moment. Danke. Dann erhalte ich die Liebe Gottes und dann gehe ich weiter zur nächsten Verheißung. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Was steht da nochmal? Aha. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und dann meine Zeugen sein. Und ich sage, Jesus, schenk mir die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bete das und ich glaube und ich sage, danke, dass ich die Liebe bekommen habe, den Heiligen Geist und natürlich auch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich komme aufgetankt, verändert, als neuer Mensch wieder von dem Ort, wo ich dieses Gebet zu Jesus gebracht habe. Wie kannst du den Heiligen Geist täglich empfangen? 3 Dinge. Erstens, bete täglich. Nimm dir genügend Zeit. Also wirklich am besten, wenn du keine Zeit hast, fang an mit einer Viertelstunde. Am besten ist natürlich eine halbe Stunde, eine Stunde. Aber wirklich Zeit für Gott. Und dann nicht nebenbei irgendwelche Apps geöffnet haben und dann mal auf WhatsApp und auf Telegram switchen, sondern bleib beim Wort Gottes. Am besten in Papierform. Und dann Punkt Nummer 3. Bete um eine konkrete Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Was lehrt uns Gott durch die Corona-Krise. Es geht nicht um Information, es geht um Transformation. Es geht nicht um Wissen, es geht primär um die Werbung für das Reich Gottes. Der Heilige Geist kann in einem Menschenleben so viel verändern, das ist unvorstellbar, wenn wir es nur zulassen. Kennst du Ludwig Numansen? Ludwig Numansen wurde 1834 auf Nordstrand geboren. Sein Vater war ein armer Schleusenwärter. Ludwig war ein junger, wilder Kerl. Und im Alter von 13 Jahren hat er einen schlimmen Unfall erlebt. Er wurde überfahren und seine beiden Beine waren hinüber, konnte sie nicht mehr verwenden. Und so lag er im Bett, hat sich gequält mit Schmerzen und hat sich gefragt, warum hat Gott das zugelassen? Er hat irgendwann dann eine Bibel gefunden, hat darin gelesen und hat dort einen Text gefunden in Johannes Kapitel 14, Vers 14. Und dort steht, was ihr beten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Er holte seine Mutter und sagte, Mama, stimmt das ja auch für mich? Ich meine, hier steht ja, was immer ihr in meinem Namen bitten werdet, wird Gott tun? Wird Gott auch meine Beine wieder heilen? Die Mama hat verlegen zur Seite geschaut, wusste nicht, was sie antworten sollte. Und der Ludwig hat Gott beim Wort genommen, hat gesagt, Gott, ich bitte dich, heile mich. Und wenn du mich wieder gesund machst, dann möchte ich dir geloben, ich gehe als Missionar ins Ausland. Bald kam ein neuer Arzt in die Gegend. Er gab dem Ludwig neue Medikamente. Die Mittel wirkten und Ludwig wurde tatsächlich wieder gesund. Jetzt wollte er unbedingt sein Gelübde erfüllen und als Missionar ins Ausland gehen, aber es war nicht so einfach. Sein Vater war gestorben und so musste er erstmal zu Hause arbeiten, um den Lebensunterhalt der Mutter zu sichern. Im Alter von 20 Jahren ist dann Ludwig raus und wurde von der Mutter freigegeben, hat sich dann beworben, als Missionar zu arbeiten im Ausland. Er musste dann doch noch 3 Jahre warten, bis er vom Barmer Missionshaus angenommen wurde und er lernte eifrig seine Wissenslücken und wollte dann 1861, und dann war es wirklich soweit, nach Sumatra antreten. Er wollte zu den Batakern gehen. Die Bataker, das war damals ein Volk, und die hatten schon andere Missionare auf dem Gewissen gehabt. Da wurden von den Batakern, bevor Ludwig kam, 2 amerikanische Missionare erschlagen und aufgefressen. Die Bataker waren Kannibale. Während der langen Seereise lernte Ludwig die Landessprache. Und als er dann ankam, was er da vorfand, das war nicht Frieden und Glück. Wenn die Armen eine schlechte Ernte hatten, mussten sie etwas essen bei den reichen Häuptlingen leihen. Bei der nächsten Ernte mussten sie das Doppelte zurückzahlen. Ging das nicht, hat sich die Schuld nochmal verdoppelt. Und wer nicht bezahlen konnte, wurde dann mit der Familie in die Sklaverei abgetan. Die Menschen spielten leidenschaftlich Felder, Vieh, Kleider, sogar die eigene Freiheit wurde verspielt. Der Spielsklave wurde, wenn die Verwandten nicht loskauften, weiterverkauft oder einfach aufgefressen. Auf den Märkten wurden neben Fleisch auch Menschenfleisch verkauft. Stell dir mal vor, du bist auf dem Markt und du kannst da Menschenfleisch kaufen. Krass, oder? Aber so waren damals die Verhältnisse bei den Batakern. Und Ludwig hatte Mitleid mit diesem armen Volk. In den Dörfern dieser Heiden wurde Ludwig nicht freundlich aufgenommen. Die ständige Frage war, wann haust du wieder ab? Aber Ludwig wollte bleiben. Man drohte ihm, den Kopf abzuschlagen, aufzufressen oder in den Fluss zu werfen. Aber Ludwig sagte, hey Freund, das meinst du gar nicht so. Er wurde als Hundesohn, als Rattensohn, als Ziegenauge beschimpft. Er lenkte sie ab, er zeigte ihnen Brennglas, ließ sie durch das Fernglas schauen oder erzählte ihnen Geschichten. Den besten Eingang fand er, indem Ludwig den Menschen mit einfachen Mitteln heilte. Hier und da hatte er Gelegenheit, mit den Menschen über Jesus zu reden. Jetzt erhielt er endlich auch Erlaubnis, eine eigene Hütte aufzubauen. Und Tag und Nacht war jetzt von Kranken umlagert. Die wollten alle von ihm geheilt werden. Und tatsächlich, Ludwig war für sie da. Einmal kamen einige Männer, die waren nicht so wohlgesonnen dem Ludwig, sind einfach in seine Hütte hineinmarschiert, haben sie dann belagert, verunreinigt, beschmutzt, haben sich auf den Boden hingelegt und Ludwig aus seiner eigenen Hütte rausgeworfen. Was hat Ludwig gemacht? Am nächsten Morgen, als die dann aufwachten, die Männer, die die Hütte in Beschlag genommen hatten von dem Ludwig, haben sie gemerkt, oh, wir sind zugedeckt. Ludwig hatte in seiner Liebe und Demut seine Feinde dort mit Wolldecken zugedeckt, damit sie geschützt wären, wenn dann die kalte Nacht dann da war. Da waren sie besiegt, seine Feinde, und verließen still und beschämt seine Hütte. Am 27. August 1865 konnte Ludwig die ersten Bataker taufen, 4 Männer und ihre Frauen. Darüber wurden dann die Feinde und die Heiden noch zorniger. Eines Tages hat man einen Plan ausgeheckt. Man wollte Ludwig umbringen und der Dienstjunge von Ludwig wurde geholt. Man gab ihm den Auftrag, Gift in das Frühstück, in den Morgenbrei von Ludwig zu mischen. Und der Junge hat das gemacht. Ludwig hat gerade nicht zugeschaut und dann hat Ludwig erstmal seinem Hund sein Frühstück gegeben, hat er immer so gemacht und hat das selber gegessen und der Hund ist dann gestorben. Also schrecklich, hatte Schmerzen. Und Ludwig hat das Gift auch zu sich genommen, aber ihm ist nichts widerfahren. Wow, es hat ihm nichts getan. Und die haben heimlich ihn beobachtet, haben gedacht, wann verreckt er endlich? Ja, ist nichts passiert. Also ein Wunder Gottes war das. Später kam der Mann, der Ludwig vergiften wollte, zu Ludwig und ließ sich von Ludwig behandeln und hat dann von Ludwig ein Medikament bekommen. Und dann dachte jetzt dieser Mann, dass Ludwig ihn vergiften würde. Aber dann hat er ihm dann das gestanden und gesagt, du, damals wollte ich dich vergiften, jetzt wirst du mich fertig machen mit deinen Medikamenten. Aber es war nur ein Medikament, es hat geholfen und dann ging es dem Mann wieder gut. Ein anderes Mal, da sollte Ludwig bei einem großen Ahnenfest getötet werden. Freund und Feind mahnten ihn, das Land zu verlassen. Und dann kamen sie zu Tausenden. Stell dir vor, du gehst aus deinem Haus und da sind tausende bewaffnete Krieger davor und die wollen dich alle töten. Was hast du für eine Chance? Aber Ludwig unter der Kraft des Heiligen Geistes ging hinaus aus seiner Hütte, mitten unter den Menschen, beruhigte sie und sagte, geht, alles ist okay, wir haben hier Frieden. Und das riesige Heer, tausende sind einfach davongezogen und da war wieder Frieden. Ein anderes Mal, da schickte der Oberpriester Singer aus dem Norden seine Krieger, um Ludwig zu töten. Als er dann mit seinem Heer marschieren wollte, ist plötzlich unter seinen Kriegern eine Pockenepidemie ausgebrochen. Genau in dem Moment, als sie Ludwig dort angreifen wollten. Spannend, oder? Kann das Zufall sein? So entstand unter Todesgefahr eine christliche Gemeinde. Ludwig setzte Älteste ein, machte die jungen Gemeinden selbstständig und weckte unter den Batakern den Missionssinn. Als er nach 20-jähriger Tätigkeit einmal von einem Besuch von Deutschland wieder nach Sumatra zurückkehrte, musste er stundenlang den Menschen die Hand schütteln. Und dann hat er dann ziemlich wehgetan danach. Aber die Menschen waren überglücklich. Die Bataker haben gemerkt, dass Christsein bedeutet, nicht nur einfach die Religion zu wechseln, sondern ein Mensch zu sein, der glücklich, der gesund und auch zufrieden ist. Und selbst in den großen Krisen, dass da jemand für dich da ist, Jesus Christus, der dich trägt, der dich führt. Immer mehr Gebiete haben sich dort eröffnet, in Sumatra, dem Batakan. Insgesamt hat Ludwig Nummernsen 56 Jahre dort gewirkt. Als Ludwig verstarb, sprach einer der ältesten Mitarbeiter über ihn das Wort, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Wow! Was kann der Heilige Geist tun in einem Menschenleben? Was ist möglich, wenn der Heilige Geist total die Kontrolle über einen Menschen übernimmt und wenn durch diesen einen Menschen die Welt verändert wird? Ich glaube, meine Freunde, was wir heute brauchen, ist nicht noch mehr Wissen, nicht noch mehr Fakten, nicht noch bessere Methoden. Was wir heute brauchen, sind Menschen, die voll des Heiligen Geistes sind. Eine einzige Stimme kann ganz Deutschland für immer verändern. Eine Stimme, ein Mensch voll des Heiligen Geistes. Puh, und es passiert etwas Gewaltiges. Du kannst dieser Mensch sein. Vielleicht in ganz Deutschland, vielleicht in ganz Europa, in der ganzen Welt. Vielleicht aber einfach auch nur in deiner Welt, da wo du bist, in deiner Familie. Als Vater, als Mutter, als Tochter, als Sohn, wo auch immer du bist, im Studium, in deiner Klasse, wo auch immer du bist, wo auch immer du herkommst, Jesus kann und möchte dich gebrauchen. Du kannst diese Stimme sein, die alles verändert, in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis. Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit fängt immer erst an mit einer Person, die täglich betet, die sich genügend Zeit nimmt für den Heiligen Geist, die nicht aufgibt zu flehen und zu beten und die auch konkret darum bittet, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt. Siehe unten der Link der Predigt. Nicht vergessen, runterladen und gleich ausdrucken. Was kann Gott durch dich tun? Der Heilige Geist, alles, wenn du dafür offen und bereit bist. Es ist dein Wunsch, die Verheißung aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 zu erleben, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu sein und ein Zeuge zu sein, dort wo du bist, in deinem großen Umfeld und in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte das so sehr. Das ist der Sinn meines Lebens. Deswegen stehe ich hier, deswegen lebe ich. Deswegen schlägt mein Herz, um die Fülle des Heiligen Geistes zu erleben, um Menschen von der Liebe Gottes zu begeistern. Ich möchte das so sehr. Das ist mein Gebet heute. Ist das auch dein Gebet? Willst du auch dich bewusst entscheiden für den Heiligen Geist? Vielleicht hast du dich dafür mal entschieden und du lebst mit dem Heiligen Geist und du erlebst diese Fülle und du bist bei 100%, dann lade ich dich ein, bleib dran, gib nicht auf. Der Teufel wird alles versuchen, diese Beziehung zu stören. Vielleicht hast du mal die Fülle mit dem Heiligen Geist erlebt, diese feurige, diese erste Liebe und jetzt ist irgendwie alles so, oh ja, lass mich treiben, ich bin halt ein guter Christ, ich mache halt mit. Und du hast andere Dinge, die in deinem Leben wichtiger sind. Vielleicht gehörst du zu dieser zweiten Gruppe. Lade ich dich ein, komm zurück zu der ersten Liebe. Sag ja zum Heiligen Geist. Oder du hast noch nie die Kraft des Heiligen Geistes erfahren und du hast dich auch noch nie für Jesus bewusst entschieden. Dann sage ich heute zu dir, geh diesen Schritt. Es gibt nichts Besseres im Leben, als Jesus zu erfahren, mit ihm Wunder zu erleben und mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein und die Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren. Wenn ich jetzt Zeit hätte, die habe ich nicht, könnte ich dir so viele Erfahrungen und Wunder erzählen, die Menschen gemacht haben. Ich persönlich, unglaubliche, übernatürliche Phänomene, die passiert sind, weil der Heilige Geist wirkt. Und das Größte ist, wenn er dein Leben verändert, mein Leben und die Menschen um uns herum. Willst du das erleben? Ich möchte das so gerne. Wie ist es mit dir? Wie sieht heute deine Antwort aus? Wollen wir noch gemeinsam beten? Reden wir noch zu Gott, zu unserem Vater im Himmel. Herr Jesus Christus, wir möchten bekennen, dass wir oft uns verrannt haben in dem Wissen über die letzten Dinge, über die Zeichen der Zeit, über Spekulation und auch über Theologie. Und ich glaube, alles hat, wenn wir dein Wort lesen, auch seinen Stellenwert. Das ist entscheidend, eine gesunde, saubere, absolute Wahrheit zu erkennen. Aber Jesus, das eine ist zu wissen, das andere ist es zu leben. Und wir bitten dich doch, dass wir Apostelgeschichte 1, Vers 8 leben, dass wir die Fülle mit dem Heiligen Geist erfahren, jeden Tag aufs Neue, dass wir diese Stimme sind, die unsere Familie, unser Umfeld, unsere Vereinigung, unser Land für immer verändert. Herr, lass eine Erweckung starten in unserem Herzen. Und dafür möchte ich dir danken, dass du diese Kreditkarte Apostelgeschichte 1, Vers 8 erfüllst, dass du uns die Erweckung schenkst, den Spätregen ausgießt und dass die ganze Welt gewarnt wird mit deiner Botschaft. Und vorbereitet wird auf deine Wiederkunft. Danke, dass du das tun wirst. Durch uns, durch den Heiligen Geist. Danke dafür. Amen.